Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist Donnerstag, der 30. Januar 2025. Mein Gast heute Morgen im 5a-Podcast ist die Firma Lexer mit ihrem Gründer und CEO Christian Meisser. Lexer ist die grösste Anwaltskanzlei mit Fokus auf Technologieunternehmen in der Schweiz. Die Firma ist 2016 gegründet worden, betreibt heute bereits 4 Standorte in der Schweiz und in Deutschland und beschäftigt über 30 Rechtsanwälte und Rechtsexperten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum rede ich mit einer Anwaltskanzlei? Das hat 3 Gründe. Erstens ist Lexer ein hervorragendes Beispiel für einen Regelbrecher in seiner Branche. Das ist vor allem strategisch spannend. Dann ist Lexer nicht nur eine Anwaltskanzlei, sondern eben auch ein Tech-Unternehmen. Sie haben eigene Softwarelösungen oder Plattformen entwickelt, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellen. Auch über das werden wir reden. Und drittens möchte ich mit dem Christian Meisser vor allem auch über die Anforderungen von modernen Tech- und IT-Firmen zum Thema Recht und Regulation reden. Das ist, denke ich, für unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr spannend. Guten Morgen, Christian. Ich freue mich, dich in meinem 5a-Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Ja, ganz herzlichen Dank, darf ich da sein. Mein Name ist Christian Meisser. Ich habe eine traditionelle Karriere gemacht als Anwalt, bin zuerst vom Gericht in Zürich, dann den Anwalt gemacht, habe in einer Grosskanzlei auf Technologierecht schon spezialisiert, damals in einer Grosskanzlei geschafft und nach ein paar Jahren gemerkt, dass mir ein paar Sachen fehlen. Einerseits in der Grosskanzlei ist man auch sehr weit weg von den Entscheidungsträgern. Man arbeitet für Grossbanken, grosse Technologieunternehmer, aber man arbeitet selten mit den Entscheidungsträgern zusammen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und das andere ist natürlich einfach die Anwaltschaft, noch sehr traditionell unterwegs ist und vor allem war, auch vor 10 Jahren, als ich dort geschafft habe. Und dann habe ich mich entschieden, zuerst mal ein MBA machen und habe dann auch noch die Gelegenheit gehabt, in einer amerikanischen Anwaltskanzlei zu schauen, ob dort schon Technologie mehr genutzt wird. Also in der Schweizer Kanzlei eher das Gegenteil ist der Fall gewesen, interessanterweise, dass die grossen amerikanischen Kanzleien sogar eher weniger Technologie genutzt haben im Alltag. Und dann habe ich mich entschieden, zum naiv, wenn ich damals war, die einfach mal Lexer zu gründen.
Du hast gesagt, jetzt gerade vorher, in den USA sind es eigentlich weniger technologieaffin gewesen. Hat sich das verändert in der Zwischenzeit? Weißt du das?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja, der Anwaltsmarkt ist ja extrem fragmentiert. Mhm. Selbst die grösste Anwaltskanzlei hat weniger als 1% Marktanteil. Und es gibt sicher Anwaltskanzleien, die sehr stark in Technologie investieren. Aber tendenziell bin ich überrascht, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich vor 8 Jahren Lexer gegründet habe, wie wenig sich wirklich in der Anwaltsbranche und der Digitalisierung.
Jetzt hast du vorher gesagt, du hast dich recht früh schon auf Technologierecht spezialisiert. Ich bin ja auch Jurist von Haus aus, ich habe mal Rechtswissenschaften studiert vor langer, langer Zeit, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiss nicht, was Technologierecht ist. Könntest du uns das mal erklären, was man da eigentlich darunter versteht?
Mhm. Einerseits ist es eine Querschnittmaterie, indem man auch sagt, es ist ein Sektor, man schafft für Technologieunternehmen, hat aber eine ganz Bandbreite von gesellschaftsrechtlichen, arbeitsrechtlichen, regulatorischen Themen. mehr und mehr, dank der Regulierungswut von der EU vor allem, ist es aber auch ein Rechtsbereich für sich, wo vor allem Datenschutzthemen, aber auch weitere sektorspezifische Regulierungen relevant werden.
Du hast vorher gesagt, du hast aufgrund von den Stationen, die du beschrieben hast, dann entschieden, dass du selber etwas willst auf die Beine stellen. Was war die Hauptmotivation für das? Was hat dich nicht befriedigt, quasi in diesen grossen Anwaltskanzlei, wo du tätig warst?
Auf die einen Seite konnte ich extrem viel lernen dort. Auf die andere Seite, dass man von der Natur her eher ein unabhängiger Geist, der irgendwie selbstbestimmt will leben. Und von dem her hat mich schon immer gereizt gehabt, um etwas selber zu machen. Ich habe auch in meinem MBA sehr viel Entrepreneurship-Klassen genommen und mir diverse Geschäftsmodelle auch außerhalb von der Rechtsbranche überlegt und habe dann viel Zeit gehabt, während dem MBA zu mir überlegen, ja, auf welchen Bereich will ich mich spezialisieren und habe auch im Rechtsbereich gedacht, ich habe jetzt gleich in 5 Jahren studiert, ein Jahr Anwaltsprüfung gemacht, 2 oder 3 Jahre darauf geschafft. Um das alles wegwerfen und in einen komplett anderen Bereich zu gehen. Gleichzeitig habe ich auch gedacht, ja, im Anwaltsbereich ist noch so offen für Innovation, da gibt es noch viel zu machen. Und dann habe ich auch die Anwaltskultur möglich machen, wo kann man Technologie nutzen, um die Anwaltsbranche zu modernisieren. Und habe einerseits B2C-Modell angeschaut. Ja, man kann sein Testament oder seine Ehescheidung oder seinen Mietvertrag online ein paar Klicks machen. Die Plattform hat es damals schon ein bisschen gegeben. Habe mich dann aber bewusst dagegen entschieden, weil mein Gefühl ist, dass im B2C-Bereich die Leute nicht bereit sind, um wirklich genug zu zahlen. Also man ist vielleicht, wenn man sich durchklickt online und nachher ein Testament überkommt, ist man vielleicht bereit, 50 Franken zu zahlen. 500 oder 1000 und für 50 Franken, dann müsste ich schon eine riesen Masse haben, das fährt in der Schweiz.
Ja. So viele Testament brauchen wir in der Schweiz nicht wahrscheinlich, oder?
Genau. Ja. Das ist dann, es gibt so Plattformen in den USA, die funktionieren, weil der Markt einfach genug gross ist. Aber in der Schweiz, und ich glaube, selbst in der EU gibt es fast keine so Plattformen, auch in Deutschland, die im B2C-Bereich wirklich gut funktionieren. Und dann habe ich gedacht, gut, im B2B-Bereich, dort sind die Unternehmen sich gewöhnt und auch bereit für gute Qualität und Geschwindigkeit zu zahlen. Gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt noch eines der grössten Frustrationspotenziale von Kunden im Anwaltsmarkt ist die Preistransparenz, dass man am Anfang wirklich Kostenschätzung überkommt vom Anwalt, aber meistens kostet es uns gleich das Doppelte am Schluss.
Dass man das ist wie der Softwareentwickler, Christian.
Ja, es ist überall, wo man auf der Stundenbasis
schafft. Ja.
Und dort habe ich dann gedacht, gut, im B2B-Bereich mit Flat-Fees und Standardisierungen von Sachen, die jedes Unternehmen braucht, gibt es vielleicht eine Marktbrücke.
Okay, und das, was du jetzt beschreibst, das so als, feste Regeln bzw. feste Strukturen, die es halt in der klassischen Anwaltskanzlei auch Stand heute, glaube ich, nach wie vor noch gibt. Das kombiniert mit Tech oder mit Ausrichtung auf Technologieunternehmen, das soll so quasi dein Lexer sein, oder?
Genau. Und etwas, wo wir natürlich profitiert haben, unsere Lösungen sind sehr gut einerseits für Technologieunternehmen, aber gerade auch für Startups, die immer wieder das Gleiche brauchen. Die brauchen den ABV, die brauchen das Wandeldarlehen, die brauchen die Finanzierungsrunde, die brauchen die Privacy Policy. Das sind immer wieder die gleichen Dokumente oder die gleichen Beratungsmuster, die die brauchen. Und so ist eigentlich der Anfang für den entstanden. Wir fokussieren uns auf die wiederkehrenden Themen, die wir dann als Flat Fees anbieten können. Mit jedem Mal, wo wir es machen, werden wir besser drin und haben sehr schnell vom Volumen her. Ich denke, wir sind die Anwaltskanzlei, die am meisten Mitarbeiterbeteiligungspläne zum Beispiel macht in der Schweiz.
Jawohl, ja.
Da wird man natürlich auch sehr schnell sehr gut, wenn man immer wieder das Gleiche macht. Und das ist ein bisschen strukturell bei der bestehenden Anwaltskanzlei ein Problem, dass häufig der Fokus, der enge Fokus auf eine Nische und ein Produkt fehlt und entsprechend man einfach nicht das Volumen hat, wo ein einzelner Anwalt in der Grosskanzlei jede Woche einen Mitarbeiterbeteiligungsplan macht.
Also quasi auch Qualitätsverbesserung durch ständige Wiederholung und Standardisierung, wo da jetzt als Überlegung dahinter steckt.
Wir nennen es ein bisschen das chinesische Wachstumsmodell. Man fängt an mit kleinen, einfachen Sachen, macht die immer wieder und wird graduell besser. Und inzwischen haben wir mit 8 Jahren Geschichte auf sehr viele von diesen Startup-Themen so viel Know-how aufgebaut wie wohl niemand anders.
Ist das, dumme Frage, ist das für eure Anwälte, die bei euch tätig sind, für eure Rechtsexperten, ist das spannend? Wollen die nicht immer wieder etwas Neues, Cooles machen, was sie vorher noch nie gemacht haben? Ich sehe noch, in der Softentwicklung ist das eben oft ein Argument, das dann ins Feld geführt wird, gegen Standardisierung.
Die Realität, und dort bin ich schon ein bisschen auf die Welt gekommen, es ist dann gleich nicht jeder Mitarbeiterbeteiligungsplan gleich. Sondern es ist gleich jedes Mal ein bisschen anders und gleich jedes Unternehmen hat noch einen Spezialfall. Und es ist jetzt auch nicht so, dass einfach ein Anwalt den ganzen Tag nur Mitarbeiterbeteiligungspläne macht, sondern das ist dann meistens im Zusammenhang mit der Finanzierungsrunde und dann hat man vielleicht noch andere Themen, wo man sagen kann, sodass es doch auch spannend bleibt. Also dort haben wir jetzt noch nie das Problem gehabt, dass jemand gesagt hat, das wäre jetzt langweilig. Ich glaube, das ist jedenfalls das Gegenteil der Fall. Es gibt junge Anwälte und Anwältinnen, die bei uns anfangen, die Möglichkeit, um sehr schnell sehr gut zu werden in etwas. Und zu merken, wow, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht und es gibt praktisch niemanden in der Schweiz, der das so gut kann wie ich nach einem Jahr. Und dann kann man auch dann ins nächste Produkt, kann man ein bisschen aufsteigen und zuerst macht man einfache Finanzierungsrunden und nachher macht man grössere Runden.
Also, das heisst, aufgrund von quasi dieser Breite, die wir jetzt tatsächlich haben, oder? Du hast ja gesagt, das ist so eine Querschnitt-Tätigkeit, die wir machen für spezifisch die Branche Tech und gleichzeitig auch für Startups, haben sie die Möglichkeit, dann eben doch auch thematisch zu wachsen und sich zu verändern.
Ja, also auf jeden Fall. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir so gross sind und dass jetzt einer nur ein Themenkreis machen würde. Wir sind aber so strukturiert, dass man schon nicht alles macht. Also man hat doch die Spezialisierung innerhalb, man macht Gesellschaftsrecht und dort hat man Mitarbeiterbeteiligungspläne bis Finanzierungsrunden, bis M&A drin oder, und jemand macht dann eher Regulatorik. Ich bin vor allem im Finanzmarktrecht und Blockchain-Themen unterwegs, das heisst, ich mache vor allem das und wenn dann ein Kunde von mir eine Finanzierungsrunde macht, dann mache ich das mit den Leuten vom Corporate Team.
Die Startups, die ihr betreut, sind das auch typischerweise Tech-Startups oder könnt ihr auch aus völlig anderen Bereichen kommen?
Ich würde sagen, etwa 90% sind Tech-Startups.
Okay.
Also das sind ETH-Spin-Offs oder Software-as-a-Service-Entwickler. Das sind die typischen Unternehmer oder Startups, die man begleitet. Nebendran haben wir inzwischen aber auch viele gestandene Unternehmen, die mit den Technologierechtsfragen zu uns kommen.
Was hat bei euch ein typischer Kunde denn für Rechtsfragen, die er mit euch irgendwie möchte lösen? Was ist so das Portfolio in dem Sinn jetzt vielleicht so erklärt, dass es eben auch nicht recht Laien verstehen?
Ja, wir haben das Framework entwickelt, wir haben das CRICH, also C-R-I-C-H, wo für die wichtigsten Rechtsgebiete steht, wo ein Unternehmen muss abdecken. Das ist C, Corporate, also das Gesellschaftsrechtliche. Wir nennen es auch The Money and Power Structure. Also wer verdient das Geld, im Sinn von wer kriegt Dividende oder wer profitiert am Exit und wer hat die Macht, wer trifft die richtigen Entscheidungen. Das ist die Aktionärstruktur. Dann R ist Regulatory. Dort geht es für alle Unternehmer um Datenschutz und dann kommen sektorspezifische Regulierungen dazu. Sei das Finanzmarktrecht, wenn man ein Fintech ist, oder dann in der EU gibt es die diverse Digital Services Acts und so weiter, die können relevant werden. Unter Regulatory haben wir auch Tax, was natürlich auch immer wichtig ist, dass man die Steuerplanung im Griff hat. Regulatory Beziehung mit dem Staat und dem Unternehmen.
Okay.
Dann haben wir das I für Intellectual Properties, geistige Eigentum. Wie schützt man sein Urheberrecht, seine Marken, Domain Names, und als nächstes Sie steht dann für Contracts. Das ist Beziehung mit den anderen Unternehmen. Das sind Partnerschaftsverträge, AGB, Supplierverträge, wie gestaltet man Verträge mit den Lieferanten. Das ist auch immer ein wichtiges Thema, dass man dort die Übersicht hat und die Haftungsrisiken und andere Risiken gut alloziert in der Beziehung mit den anderen. Und dann das letzte H für HR, also das Arbeitsrecht. Das ist mal sicher ein guter Arbeitsvertrag zu haben. Und dort Bonusstrukturen, Remote Work ist auch immer ein Thema, wie kann man Remote Work mit dem Arbeitsrecht und dem Datenschutzrecht vereinbaren. Und so gehen wir mit den Kunden durch die C-Reach-Themen durch, um auch gerade abklopfen, ja, wo gibt es allenfalls Probleme.
Die Themen, die du jetzt hier aufgezählt hast, würde ich sagen, die gelten vermutlich für alle anderen Unternehmen auch, mit vielleicht einer Ausnahmsthema IP, wo dort jetzt in einem Handelsbetrieb oder in einem Fertigungsbetrieb schon auch eine Bedeutung hat, aber vielleicht nicht die gleiche Höhe, wie wenn man halt nur immaterielle Güter produziert, oder? Und nicht irgendetwas Physisches.
Ja, für Technologieunternehmen, für das klassische ETH-Spin-off, ist vor allem gesellschaftsrechtlich teilrelevant, weil die werden immer fremdfinanziert, die holen eine Wiesenfinanzierung rein. Und dort ist die Strukturierung auf dieser Ebene etwas vom Wichtigsten, dass man dort als Jungunternehmen nicht viel Macht aufgibt. Gleichzeitig muss man viel Geld aufnehmen, weil man schnell will wachsen. Und die Beziehung zwischen dem VC-Investor und Startups, das ist eine sehr wichtige Dynamik. Auch zwischen den Gründern. Das ist auch etwas, was jedes Unternehmen hat. Sobald man mehrere Gründer hat, hat man Streit unter den Gründern. Ich verstehe, dass man die typischen Streitpunkte frühzeitig besprochen und geregelt hat.
Ist das, Christian, ist das ein Naturgesetz, dass es immer Streit gibt unter den Gründern? Das klingt fast ein bisschen so.
Also Streit gibt es fast immer, oder Streit ist das falsche Wort, aber es gibt Konfliktpotenzial. Immer wo Menschen gemeinsam etwas machen wollen, gibt es Konfliktpotenzial, wer entscheidet hier. Und die Frage ist, kann man auf menschlicher Ebene gut zusammenarbeiten und kann man eine Struktur aufsetzen, wo es klar ist, dass wenn der Konflikt kommt, dass man den kann lösen, ohne dass das Unternehmen beschlägt.
Und das tönt ihr eben durch all die, sag ich mal, Verträge im weitesten Sinn, die ihr mit euren Kunden macht, oder die ihr für euch Kunden macht, tun wir so ausdrücken, tönt ihr schauen, dass das möglichst dann zu einer vernünftigen Regelung kommt.
Das ist der Aktionärbindungsvertrag, wo die Gründer untereinander sowieso unterzeichnet haben. Und das ist eine super Möglichkeit, um auch gegenseitig über die Erwartungen zu reden, wenn die Gründer zusammenkommen, dass wir auch mal darüber geredet haben, ja, was wollen wir überhaupt erreichen? Wollen wir den schnellen Exit? Oder sollte das ein Lifestyle-Business sein, wo man die nächsten 20 Jahre macht? Was ist, wenn einer nach 2 Jahren will gehen, darf er einfach die Aktie behalten oder muss er es zurückverkaufen und falls er es muss zurückverkaufen, zu welchem Preis? Und dass man all die Themen, wo man nicht gerne drüber redet, mal angesprochen hat, damit, wenn dann der Fall eintritt, man kann sagen, hey, wir haben doch gesagt, wenn einer geht nach 2 Jahren, dann sollte die Hälfte von der Aktie zumindest zurückgeben, aber die andere Hälfte kann man behalten.
Aber der Plan, den man sich vielleicht am Anfang macht, das kann sein, dass sich der auch verändert im Laufe der Zeit, oder?
Auf jeden Fall.
Also, dass man sagt, ja, eigentlich haben wir einen Exit in 5 Jahren wählen und dann plötzlich fühlt man sich so völlig wohl in seinem Unternehmen, dass man sagt, wir wollen jetzt doch, wie du hast du gesagt, ein Lifestyle-Unternehmen daraus machen.
Absolut. Und das Wichtige ist, wie in jeder Beziehung, dass da offene Kommunikation herrscht. Im Idealfall tun die Gründer gut zusammenarbeiten. Was man häufig noch sehen, ein typisches Beispiel, wo es zu Konflikt kommt, wo gemeinsame Freunde etwas gründen, wo gut zusammen in den Ausgang können oder gut zusammen können, in die Ferien gehen. Aber wenn sie merken, wow, jetzt geht es um Durst, jetzt geht es um Geld, jetzt geht es um Macht, funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und die starten mit der Grundannahme, ja, wir können gut zusammen in die Ferien, wir haben es so lustig miteinander, wir können sicher auch zusammen ein Unternehmen gründen, ohne dass wir jetzt über die schmerzhaften Themen von vornherein reden müssen. Und nachher merken sie plötzlich, ui, der ist ja viel geldgieriger, als ich gemeint habe.
Ja, ich glaube, das habe ich also auch schon in meiner Karriere jetzt das öfters erlebt, dass es eben anders kommt. Erstens anders und zweitens, als man denkt, wie man so schön sagt, ja. Okay. Die fünf Themengebiete, die du vorher uns geschildert hast, ist das so, dass solche Kunden typischerweise im Prinzip das alles mit euch zusammen machen? Also wirklich von Step 1 bis Step 5? Oder picken sich die irgendetwas raus?
Die jungen Unternehmen, die machen meistens von C, R, I, C, H.
Das volle Programm.
Dann gibt es aber auch sehr viele schon ein bisschen grössere Unternehmen, die etwas spezifisch mit uns machen. Zum Beispiel Tokenisierung von Aktien. Das ist etwas, was wir uns auch mit Aktionariat, mit einem Technologieprovider darauf spezialisiert haben. Und die kommen dann zu uns für das spezifische Thema. Und alles andere machen es aber noch mit ihrer bestehenden Hauskanzlei oder Datenschutz. Oder ein Thema, wo wir jetzt sehr viel neue Kundschaft haben können gewinnen, ist mit der Expansion in die EU. Mhm. Die Schweizer KMU haben ihre Schweizer Hauskanzlei. Sobald es aber in die EU geht, haben die bestehende Kanzlei keine Dependance in der EU. Und dort können wir mit unserem Berliner Office mit der Expansion unterstützen.
Gut, die Ressource ist eine, man muss sich dann auch noch ein bisschen auskennen, wie das dort funktioniert, oder? Also das Rechtssystem ist zwar nicht grundlegend anders, aber es gibt doch grundlegende Differenzen, ja, zu dem, wie wir in der Schweiz das handhaben.
Ja, das haben wir auch selber müssen merken, also wenn wir das Berliner Office aufgehört haben vor 2 Jahren. Es ist dann, die Bürokratie funktioniert schon einfach noch anders, wo wir in der Schweiz doch noch irgendwo durch vom Staat Unterstützung und gewisse Offenheit hat, stoßt man sehr schnell auf Widerstand. Kommt auch ein bisschen darauf an, wo man anklopft, aber wir haben dann sogar für die eigene Zulassung als Anwaltskanzlei haben wir auch 2 Monate gewartet, weil halt das jetzt ja bearbeiten, gerade zuerst krank und nachher noch in den Ferien und nachher ist sie wieder liegen geblieben. Und das sind auch Themen, die man in der Schweiz in der Extremität nicht hat.
Sind ihr für euch Kunden ausschließlich beratend tätig oder würdet ihr, wenn es zu einer Vertragsstreitigkeit kommt, euch im Mandanten auch vor Gericht vertreten?
Wir haben uns bewusst entschieden, um keine Streitfälle zu machen, keine Litigation. Mhm. Es ist einfach nochmal sehr, sehr viel Fachwissen damit verbunden. Wie geht man mit der Frist um? Wie geht man mit den Beweispflichten um? Das ist alles sehr spezifisches Fachwissen, das wir nicht haben. Das heisst, wenn es zu der Litigation kommt, wenn es zum Streitfall kommt, in der Vorbereitung, also die sogenannte vorprozessuale Kommunikation, also der böse Anwaltsbrief, den schreiben wir.
Ja, den könnt ihr schreiben, ja. Okay,
den schreiben wir nach, wo wir komfortabel sind. Das geht nach. Mhm. Aber sobald es dann wirklich um Prozessrecht geht, mit Spezialisten.
Also immer so in der Hoffnung, es kommt dann eben doch nicht zur Klageeinreichung, oder?
Ja. Ja, weil letztlich, selbst in der Schweiz, wenn es dann hart befährt kommt, wenn man vor Gericht geht, ein Gerichtsfall kann schnell mal 4-5 Jahre dauern und es extrem viel Geld kosten auf beiden Seiten. Und auch wenn man gewinnt, meistens gibt man mehr Geld für die Anwälte aus, als man von der Gegenseite dann überkommt, dass die Motivation, um sich zu vergleichen, sehr hoch ist.
Absolut, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ja, definitiv. Das heisst, eure Mission ist eigentlich, eure Kunden so gut zu beraten und so nah dran zu sein und sie so gut, sag ich mal, durch die rechtlichen Klippen zu begleiten und durchzuschiffen, dass es eben gar nicht zu einem Streitfall kommt.
Das ist der Idealfall.
Jetzt habe ich ja gesagt in meiner Moderation, ihr seid ein Regelbrecher in der Branche. Du hast es so ein bisschen schon angesprochen. Was sind so die wichtigsten Regeln, die ihr gebrochen habt und wo möglicherweise dann die klassischen angestammten Kanzleien jetzt speziell vom Platz Zürich ein bisschen befremdet auf euch schauen vielleicht?
Ja, ich glaube, es heisst, es ist ein bisschen Grundphilosophie. Du hast auch vorhin schon die Mission angesprochen. Eine von unseren Missionen ist, wir wollen eigentlich sicherstellen, dass Unternehmer und Innovation die Welt verbessern. Wir glauben, es sind nicht neue Gesetze und Regularien, die das Problem der Welt und unserer Gesellschaft lösen werden, sondern Innovation und Unternehmer. Und wir haben es uns zur Mission gemacht, um es den Unternehmern so einfach wie möglich zu machen, um ihre Vision umzusetzen, von der Gründung über die Skalierung international. Und Wir sehen die Anwälte und die Gesetze vor allem auch als Hürde. Und eine Welt, wo es keine Anwälte mehr gibt, ist eigentlich eine positive Vision für uns.
Aha, okay. Wohlwissend, dass das nie passieren wird, oder?
Lustigerweise, der Trend geht ja in die andere Richtung. Es hat ja doch eine Digitalisierung und Vereinfachung mit Google. Da kann jeder schon recherchieren, in welche Richtung das sollte gehen. Obwohl auch die Anwaltsbranche mit E-Mail und anderen Digitalisierungstools Verbesserungen und Effizienzgewinne erfahren hat, es gibt mehr Anwälte als noch vor 20 Jahren. Weil einfach die Regulierungsdichte extrem zugenommen hat.
Okay, also du sagst, Philosophie ist, würde ich sagen, so die Basis, auf dem der Regelbruch einmal aufbaut. Was sind es für weitere Elemente, die quasi zu dem Regelbruch gehören?
Eine heilige Kuh ist auch die Billable Hour, die stundenbasierte Verrechnen, wo die Anwaltsbranche und das Anwaltsbusiness darauf beruht. Und dort haben wir mit den Flat Fees, die wir anbieten, Anreizverbesserung schaffen. Wenn ich auf Stundenbasis bezahlt werde, dann habe ich einen Anreiz, zu möglichst viel Stunden oder möglichst ineffizient zu arbeiten. Wenn ich auf eine Flat Fee bezahlt werde, habe ich einen Anreiz, zu möglichst effizient das zu machen. Wir machen inzwischen etwa ein Drittel von unserer Arbeit auf Flat Fee oder auf Subscription-Basis.
Ja, okay.
Was weniger ist, als ich ursprünglich mir erhofft hätte. Gleichzeitig gibt es doch viele Bereiche, wo man halt am Anfang einfach nicht kann sagen, ob das jetzt 2 Stunden oder 20 Stunden Arbeit gibt, wo man auch nicht standardisieren kann. Aber viele Bereiche kann man wirklich standardisieren. Und das Schöne ist, zum sehen, dank dieser neuen Anreizstruktur, zum Beispiel mit dem Mitarbeiterbeteiligungsplan, wir können ein besseres Produkt günstiger anbieten als unsere Konkurrenz. Einfach, weil durch die Flat Fee haben wir so viel investiert in die Standardisierung und in die Verbesserung der Templates und vom Ablauf.
Ja.
Und durch das, dass wir es auf der Webseite als Flat Fee anbieten, kriegen wir auch den entsprechenden Traffic über. Das heisst, das Volumen, das wir machen, erlaubt uns auch, jedem Mal, wo wir es machen, besser zu werden.
Also das ist so ein bisschen wie eine Erfolgsspirale, ja, die sich noch gut dreht.
Ja, genau.
Okay.
Und das hat mich wirklich in der Praxis gezeigt, für die Produkte, die wir jetzt schon seit längerem auf Flat-Fee-Basis arbeiten, dort sind wir so gut geworden, im Sinne von, wir können so schnell ein hochqualitatives Produkt für einen Preis liefern, wo die Konkurrenz nicht kann liefern mit Gewinn.
Okay. Und ihr macht auch Gewinn auf diesen Produkten, die ihr da macht, auf Flat-Fee-Basis?
Das Spannende ist, wir machen inzwischen mehr Gewinn auf Flat-Fee-Basis, als wenn wir es auf Stundenbasis würden machen für die Produkte. Ja. Gilt nicht für alle Produkte, aber es ist inzwischen so effizient, dass wir, wenn wir es auf Stundenbasis würden anbieten, mit unserer Effizienz dahinter, wir einfach weniger Gewinn würden machen.
Ich kenne auch aus dem IT-Sektor so Leute, die zaghaft in die Richtung Flat-Fee gehen. Und ich kenne noch viel, viel mehr andere, die sagen, oh, das würden sie nie machen, weil das ist ein riesen Risiko. Oder? Sie tragen dann allein ein Risiko, wenn das länger geht, wenn es komplizierter wird, wenn der Kunde noch 100 zusätzliche Wünsche hat und so. Und die Gefahr, hast du die nicht gesehen von Anfang an? Oder wie bist du der begegnet?
Das ist absolut eine Gefahr. Und es gibt auch immer wieder, dass man beim einen oder anderen Kunden nicht mehr gewinnbringend eine Flat Fee liefert. Oder gerade auch, wenn wir ein neues Produkt machen und eine neue Flat Fee offeriert, dass man merkt, gerade die ersten paar Mal sind sowieso nicht profitabel. Und das auch in den merkt, es ist einfach zu komplex. Da müssen wir entweder mit dem Preis rauf oder den Umfang von dem, was inbegriffen ist, reduzieren. Ich glaube, für die ganz allgemein Anwaltsbranche oder nicht, wie wir das angehen, es braucht ein gewisses Mindestvolumen an Kunden, wo man einigermaßen, sagen wir mal, 80% ist standardisiert, vielleicht 20% ist eine Beratung. Aber wenn man ein gewisses Grundvolumen hat, dann hat man eine Normalverteilung von ein paar Hunden, die wenig zeitaufwendig sind und andere, die zeitaufwendiger sind. Aber im Mittelmaß kann man dann sehr schnell schauen, ja, ist das profitabel oder nicht.
100% überzeugend, genauso würde ich das auch sehen. Ich hoffe jetzt, dass der ein oder andere, der zugelassen hat, sich das hinter die Ohren schreibt, weil ich bin selber auch ein grosser Verfechter davon, dass man das auf die Art und Weise macht. Ich mache das in meinem eigenen Projekt auch sehr häufig. Und wie du selber sagst, wenn man einmal 20-sättige Projekte gemacht hat, dann weiss man, wie das funktioniert. Und man kann das eigentlich sehr, sehr gut abschätzen. Ja. Tipptopp. Wir sind immer noch beim Regelbruch. Also du hast gesagt, es ist einerseits eure Philosophie, dann ist es das ganze Thema mit diesen Flat Fees, wo ihr doch ein Drittel von eurem Umsatz mit generieren. Das ist ja schon ein signifikanter Teil. Gibt es weitere Elemente, die ich völlig anders mache jetzt als eine klassische, sage ich mal, 0815 Wirtschaftskanzlei?
Der zweite Teil für unsere Mission ist, dass wir das Dasein von Anwälten und Anwältinnen wieder verbessert. So, make being a lawyer great again. Anwälte und Ärzte, das sind die zwei Akademikerberufe, die eine kürzere Lebenserwartung haben als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Aha.
Weil der Beruf einfach auch mit sehr viel Stress verbunden ist in den klassischen Anwaltskanzleien. Durch das, dass man an der Billable Hour gemessen wird, gibt es auch einen sehr grossen Druck, um sehr lang schaffen und der Stress führt auch dazu, dass viele jüngere Gen Z, Millennials sich nach ein paar Jahren in der Grosskanzlei dafür entscheiden, halt irgendwo in die Bürokratie oder vielleicht in ein Großunternehmen zu gehen, wo es ein bisschen
zu Finma zum Beispiel.
Genau. wo es ein bisschen gemütlicher zu und her geht, ja. Der frischen Druck und Kundendruck nicht hat. Wir haben schon sehr früh mit Remote Only ganz am Anfang und nachher mit einem Remote First Ansatz geschafft. Vor Covid haben wir gesagt, mir ist eigentlich egal, von wo aus die Leute arbeiten. Wenn ich keine Lust habe zum Arbeiten, kann ich auch im Büro sitzen und ineffizient sein. Wir geben unseren Leuten das Vertrauen, sie können von überall aus arbeiten und selber, möglichst selbstbestimmt arbeiten. Und über die Flat Fees auch häufig ermöglichen, dass man halt nicht den Druck hat, um einfach 10 Stunden jeden Tag am Stundenbolzen zu sein, sondern dort lieber ausgeschlafen und fokussiert 8 Stunden am Tag arbeiten, als übermüdet dann 12 Stunden. Das ist auch für sein Produkt, für den Kunden besser.
Das heisst, ihr nehmt Stress von euren Mitarbeitenden, die haben wie soll ich sagen, ein angenehmeres Umfeld. Die können schaffen vorher, dass sie wollen. Und sie stehen nicht so massiv unter Druck. Das würde ich sagen, das ist auch ein klassischer Unterschied zu vielen, vor allem eben Wirtschaftskanzleien. Ja.
Letztlich, das Talent ist das wichtigste Asset bei jedem Unternehmen. Und gerade Lexer am Anfang sehr naiv gewesen, wenn ich gedacht habe, ja, wenn ich den Lexer gründe, da kommen dann gute Anwälte und Anwälte, die gerne zusammen arbeiten. Das war am Anfang sicher etwas vom Schwierigsten gewesen, zum zu finden. Und das ist inzwischen etwas von Wettbewerbsvorteil, dass wir das junge Top-Talent können abholen können. Und inzwischen haben wir dort einen kontinuierlichen Stream von sehr guten Leuten, die bei uns arbeiten.
Aber die haben dann nicht mehr die Chance, Partner zu werden und 1 Million Franken im Jahr zu verdienen?
Das ist natürlich von der Struktur, wie wir es aufgesetzt haben. Damit Lexer erfolgreich ist, müssen wir ökonomisch sicherstellen, dass die Leute bei uns produktiver sind oder zumindest ähnlich produktiver bei der Grosskanzlei. Ja. Also wenn da ein Top-Talent kommt, der bei der Grosskanzlei 1 Million könnte verdienen und bei uns viel weniger, dann funktioniert es langfristig nicht. Und das Ziel ist durchaus, dass von der Vergütung her, dass sich sollte möglich sein, dass wenn man wirklich sehr viel schafft und sehr viel Mehrwert am Kunden generiert, dass man da auch eine lukrative Karriere könnte machen. Das klassische wie ein Grosskanzleien haben, dass man wirklich den Millionen-Salär hat. Das ist natürlich auch mit einer Struktur verbunden, wo ein Partner sehr viel Junganwälte hat, wo in welchen Grossprojekten arbeiten, wie halt grosse M&A-Projekte oder dann damals mit den ganzen FATCA-Themen, dort haben Grosskanzleien natürlich sehr gut verhandelt damals mit der Behörde, dass jede Schweizer Bank hat von Schweizer Anwälten all ihre FATCA-Compliance müssen prüfen lassen. Also die Banken haben müssen Anwälte anstellen, haben nicht dürfen nur Inhouse-Juristen brauchen, um die ganzen Prüfungen machen. Und das sind Projekte, die dann für Grosskanzleien über Jahre einfach können junge Anwälte in den Bunker stecken und 8 Stunden pro Tag in die 50 Franken können billen. Und so sind natürlich viel für einen grösseren Salär Hauptstand gekommen. Ich habe natürlich auch die Vision, dass wir produktiver werden und effizienter als Kanzleien und so auch können die Vergütung.
Das wäre auch, würde ich sagen, ein Regelbruch, oder? Weil ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit Anwaltskanzlei und das Thema Produktivität und Effizienz ist dort eher ein Fremdwort. Es kommt vielleicht langsam, aber sicher, weil auch der Wettbewerbsdruck in gewissen Bereichen zunimmt, aber grundsätzlich ist das nicht unbedingt das, worin Anwaltskanzleien gut sind, ja.
Ja, es hat letztens einen LinkedIn-Post gegeben von einem Anwalt, der gesagt hat, ui, die Anwaltsbranche muss aufpassen wegen der KI, wenn wir Content veröffentlichen, wo nachher Artificial Intelligence oder KI darauf trainiert werden kann, dann werden wir ja obsolet. Und das Denken habe ich noch bezeichnend gefunden, dass man das als Gefahr anschaut. Ui, wir könnten ja ersetzt werden. Ui, wir dürfen ja kein Content gratis ins Internet stellen, wo dann KI drauf trainiert wird. Wir wollen jetzt genau das Gegenteil. Eine Welt, wo es keine Anwälte mehr braucht, weil eine KI so effizient ist oder weil die Regeln so einfach sind, das wäre eine bessere Welt, weil all die Anwälte, die heutzutage sich mit Paragraphen umschlagen, sich vielleicht mit Problemen von, wie kann ich ein Solarpanel effizient gestalten oder anderen Problemen von der Gesellschaft widmen.
Das heisst, du und für Lexer siehst da keine Bedrohung. Thema KI, das hat dich natürlich auch aufgebracht, oder? Das ist ja, irgendwie ist das der Elefant im Raum. Ganz speziell, wenn es jetzt auch um Anwaltskanzleien geht. Ich sehe das für euch nicht als Bedrohung.
Es ist durchaus möglich, dass sie 5 Jahre keine Anwälte mehr braucht. Das kann ich nicht ausschliessen. Bisher, wir testen sehr viele verschiedene KI-Lösungen. Es gibt auch inzwischen sehr viele, die gewisse Sachen gut machen. In der Praxis, das eine ist natürlich einen Arbeitsvertrag generieren. Ich glaube, dort wird die KI relativ bald so weit sein. Heute, wenn man einfach ChatGPT fragt, ja, stellen wir bitte einen Arbeitsvertrag nach Schweizer Recht, sind die Hälfte von der Klausel gleich irgendwie aus deutschem Recht drin. Also man kann die KI heute bei weitem noch nicht vertrauen. Aber ich glaube, es wird sehr viele Themenbereiche geben, wo die KI wird so gut, wenn nicht sogar besser machen. Andererseits, es gibt vermutlich auch noch in 5 und 10 Jahren Themen, wo die Beratung vom Anwalt wichtig ist. Die Strategieberatung, ja, wie wollen wir das jetzt aufsetzen? Wir wollen in den Bereich, wie setzt sich das regulatorisch um? Und wie geht man mit Partnern um in Verhandlungen? Das sind auch Themen, wo man nicht einfach KI fragen, ja, ich verhandle mit dem, sondern wo auch gewisses Know-how wichtig ist und weiss, man tut jetzt mit dem von der Zuger Steuerbehörde verhandeln, den kenne ich noch über 3 Ecken und ich habe den Tipp ein bisschen so. Ich glaube, das sind Beratungselemente, die KI vermutlich nicht so schnell wird können abdecken.
Und das braucht auch viel Erfahrung, oder?
Ja, wo ja, letztlich der Mehrwert vom Anwalt ist ja die Erfahrung. Und sein Hirn ist eigentlich, wenn eine KI trainiert wurde,
ja.
20 Jahre macht er immer wieder Fehler und jedes Mal wird sein Hirn ein bisschen besser. Und so kann man eine KI sicher auch zu einem gewissen Grad schulen. Aber ich glaube, das ist nicht jetzt der Content, der in einem Blogpost ist, wo wirklich den Mehrwert vom Anwalt darstellt.
Nein, das sicher nicht, ja. Das ist ein bisschen überspitzt, wäre das, wenn man so behaupten würde, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt da, wo du beschreibst, also, dass KI vor allem so standardisierte Sachen, Arbeitsverträge oder eben andere, so Standardtypen von Verträgen, wo wir ja relativ viel machen, vor allem jetzt auch im Rahmen von diesen Flat Fees, ist das im Prinzip genau das, was vermutlich in Zukunft am ersten Mal disruptiert würde und ihr euch als Lexer verstärkt ein bisschen von dem Geschäftsfeld weg mehr in richtig hochwertige Beratung müsstet entwickeln, oder?
Möglicherweise. Es gibt zwei Szenarien. Das zweite Szenario ist, dass die Unternehmer wirklich die Arbeit in-house nehmen und einfach ihre Lidl-Chatbot-Tool haben. Und die Unternehmer selber all diese Sachen können machen und gar keinen Anwalt mehr brauchen. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, dass es einen externen Anwalt hat, der aber durch KI sehr viel effizienter wird. Und wir haben auch mit unserem Anwalts-Abo-Produkt eigentlich ein Produkt, das ein bisschen in die Richtung geht, wo man sagt, man zahlt einen monatlichen Flat-Fee als Unternehmer und für die Flat-Fee hat man alles, was jetzt gerade der alltägliche Bedarf, aber auch Strategieberatung abdeckt. Und im Hintergrund nutzen wir KI, damit wir effizienter sind. Und das zweite Modell, auch bei den Standardisierungen, merkt man schon den Human Layer, wenn ich es so nenne, also wirklich noch der Mensch zwischen dem standardisierten Produkt und dem Unternehmer ist auch noch viel mehr wert, dass einfach der Unternehmer weiss, hey, das ist das richtige Template, das ich nutze. Ich nutze das Template korrekt, up to date. Und da ist ein Anwalt, der mir sagt, ja, ich stehe mit meinem Namen an, dass das richtig ist. Der Layer, das ist schon auch noch etwas, was Mehrwert bietet. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei der KI noch so bleiben wird, dass der Unternehmer sagt, hey, ja, ich könnte es jetzt selber eintippen und wahrscheinlich wäre das schon gut. Aber klar, noch der Anwalt das eintippen, weil dann weiss ich, es kommt wirklich gut.
Also so quasi das letzte Quäntli Sicherheit, oder?
Ja.
Dass er sich das so kann erkaufen, sage ich mal, ja.
Und das ist etwas, das ist das Produkt, das wir jetzt gerade am Gestalten sind. Wir haben jetzt schon die Subscription, also die GC-Subscription, also General Counsel as a Service.
Das ist eben das Anwaltsabo, von dem du gerade geredet hast.
Ja, das ist das Anwaltsabo. Und dass wir dort noch eine zusätzliche Version machen, wo wir sagen, eine vergünstigte Version, wo wir sagen, schaut Kunden, ihr nutzt die, wenn ihr eine Rechtsfrage habt, zuerst stellt ihr sie im Interface der KI und wir überprüfen es nachher. Dass wir nochmal eine Sicherheit hat vom Anwalt.
Letzte
Kann ich überhaupt die richtige Frage gestellt? Und ist dann die Antwort richtig von der KI?
Jetzt habe ich in der Moderation auch gesagt, oder, wo ich erklärt habe, warum heute Lexer bei mir im Podcast ist, dass ihr eben nicht nur eine Anwaltskanzlei sind, sondern eben auch Tech-Produkte am Start habt. Kannst du da vielleicht mal noch ein paar Sätze dazu sagen? Was sind das für Produkte oder Plattformen?
Ich fange vielleicht an mit nicht der Erfolgsstory. Wir haben mal vor ein paar Jahren das Cockpit haben wir es genannt. Das Cockpit entwickeln lassen, wo die Kunden sich einloggen können, sehen, wie viel für die Kostentransparenz sind, ja, ist noch vom Budget übrig. Und sich dann so durchklicken können, schon zusätzliche Produkte kaufen und so weiter. Und das haben wir damals über ein polnisches IT-Unternehmen angefangen zu programmieren und einfach gemerkt, einerseits wir als Kunde sind auch falsch dran, weil wir haben nicht von Anfang an gesagt, oh, so werden wir es machen und jetzt fangen wir mal mit dem einfachsten, möglichsten an und bauen dann auf. Sondern wir
haben MVP, ja.
Ja, genau, sondern wir haben jede Woche gesagt, ah, oh, das wäre auch noch toll und das
wäre super.
Genau. Und die haben natürlich dann alles gemacht, ja, das programmieren.
Ja, klar.
Und am Schluss ist es ein Frankenstein geworden, der einfach nicht funktioniert hat. Und andererseits ist es auch, wir haben dann einen IT-Audit drauf gemacht, was auch gezeigt hat, ja, das ist auch nicht gut programmiert wurde.
Oh ja.
Wo die Kostenersparnis dann durchs Offshoring halt auch ein entsprechendes Resultat geführt hat. Also das ist mal der Misserfolg, wie wir haben probiert, etwas aufzubauen. Die Vision von so einem Cockpit besteht nach, das ist sicher etwas, wo wir wieder mal in Angriff nehmen. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir auf Basis von Open-Source-Technologie Vertragsgeneratoren machen. Es gibt ein Open-Source-Projekt, wo die Erstellung von einem User-Flow, wo hinten raus dann ein Word-Dokument oder ein PDF erstellt wird, im Grundsatz möglich. Und auf Basis von dem Open-Source haben wir Plexer Bridge programmiert. Das heisst, bei uns, wir haben zwei Leute im Tech-Bereich, die vor allem wo sich mit Technologie auskennen, aber auch einen juristischen Hintergrund haben, wo viel von den Automatisierungen machen. Das ist Stand heute das Hauptprodukt, das wir in-house gebaut haben.
Was für Verträge generieren ihr alles mit diesen Vertragsgeneratoren?
Wir haben öffentlich auf unserer Webseite sind es inzwischen, glaube ich, 6 Verträge. Mhm. Das ist ein Arbeitsvertrag, Datenschutz, Vereinbarung, das DPA, ein Termsheet für Finanzierungsrunde, ja, eine Vertraulichkeitsvereinbarung, dann ein Founders Agreement. Mhm. Das sind die, die gerade in den Sinn können,
okay,
mehr sind. Also das sind die, die...
Also sie kann man direkt auf eurer Webseite kann man die nutzen?
Ja, ohne, das ist alles gratis.
Ah, das ist alles gratis. Ah, spannend, ja, okay.
Muss unbedingt sagen, ja. Ja, das andere Produkt, das wir auch lanciert haben, ist ein Corporate Housekeeping Generator. Das heisst, wenn man einen Sitzwechsel hat oder einen neuen Bauer oder einfach die jährliche GV muss machen, dann kann man auf unserer Webseite gratis all Dokumente erstellen, was da braucht. Das ist die Sachen, die wir öffentlich haben. Und nachher haben wir in-house das SPA, also wenn es einen M&A-Deal gibt,
ja,
Fair Purchase Agreement, der erste Draft wird mal zum Generator gemacht. Mhm. Bei der Finanzierungsrunde gibt es gewisse Dokumente. Eine Umwandlung von einer GmbH in eine AG, das ist ein, ja, typisches Produkt, wo sind irgendwie 15 Dokumente, die es braucht.
Oh ja,
okay. Der traditionelle Anwalt natürlich auf jedem Dokument muss den Namen ersetzen und so
weiter. Er nimmt einfach das Letzte, was er gemacht hat und tut das überschreiben, oder?
Absolut.
Vermute ich mal. Also so, ja, stelle ich mir das vor, dass sie das in der Praxis, ja, meistens machen, ja.
Ja, und das hat sicher sehr viel Effizienz gebracht.
Die Vertragsgeneratoren, das du hast gesagt, auf Basis Open Source, machen die das selber oder lassen die das bauen von irgendjemandem?
Das machen wir selber. Da haben wir zwei in-house, einen, der
das
macht,
ja,
einen anderen, wo das juristische Hintergrund hat, aber das Ganze auch.
Also sie sind sehr wohl auch noch eine Softwarefirma, hä?
Ich würde jetzt noch nicht überhaupt, ich würde mich jetzt noch nicht wirklich als Softwarefirma bezeichnen, aber wir haben durchaus Vision, um da auch mehr und mehr Know-how aufzubauen in-house.
So gegen den Schluss würde mich jetzt noch eine Frage, wenn wir die noch möchten, beleuchten ein bisschen. Stell dir mal so einen typischen, einerseits mal einen etablierten, typischen IT-Software-Unternehmer, Unternehmerin, sind ja meistens Männer halt, das ist die Realität. Stell dir mal so einen vor, der schon seit 10, 15, 20 Jahren seine Firma betreibt. Für was braucht er nach deiner Erfahrung hauptsächlich eine vernünftige Rechtsberatung? Also wo ist es wirklich wichtig, dass er nicht einfach selber irgendetwas wegschustert oder den Kopf einzieht und sagt, das kommt dann schon gut?
Es gibt natürlich das tägliche Grundrauschen, eine Entlassung, die man muss aussprechen muss, oder die jährlichen GVs. Das sind Sachen, wo viele Unternehmer und Unternehmerinnen auch mit einer gewissen Erfahrung irgendwann auch selber machen können.
Mhm.
Und nachher gibt es halt immer wieder Themen, wo Expertise brauchen, sechs eine wichtige Partnerschaftsvereinbarung, wenn man irgendein Joint Venture will eingehen, oder so einen wichtigen Partnervertrag will aufsetzen, oder wenn man ein neues Produkt macht und sicherstellen will, dass das in den AGB oder in den Endkunden Terms super aufgesetzt ist. Das ist sicher auch etwas, wo sehr viele Unternehmer sehr lang gut damit fahren, ist mit ihren AGB, die sie vielleicht selber irgendwie zusammengestiefelt haben, weil halt in 99,9% von den Fällen geht es gut. Aber irgendwann kommt dann halt der Fall, wo es nicht gut geht und nachher merkt man, ui, hätte ich nur die AGB richtig gemacht, dann hätte ich jetzt das Risiko oder den Fall nicht. Das ist sicher etwas, was wir ab und zu sehen in der Praxis, wo ein Trigger ist, dass auch gestandene Unternehmer dann sagen, okay, ich habe gleich ein Geld in die Hand, um das zu machen.
Also es ist ein bisschen wie jetzt im Thema IT-Security, oder?
Ja.
Solange man nicht gehackt wird, solange nichts passiert, kommt schon alles gut, oder?
Ja, genau. Ja. Und das andere sind natürlich regulatorische Themen. In der Schweiz haben wir ja vor eineinhalb Jahren das neue Datenschutzgesetz gehabt. Das war sicher ein Thema, das viele dann genommen haben, um etwas mit dem Anwalt zu machen im Thema Datenschutz. Was uns in der US als Schweizer Unternehmer, sobald man in die EU geht, die Regulierungsdichte ist viel grösser und auch der bürokratische Apparat viel grösser. Wenn dem der Schweizer Datenschutzbeauftragte, dort arbeiten eine Handvoll Leute und der wird sich im Zweifelsfall nicht interessieren, dass da jetzt ein Schweizer KMU macht, dann ein paar wichtige, grosse Fälle raus. Wenn dem in Deutschland die Abmahnanwälte hat, sofort gesehen, oh, da ist eine Privacy Policy falsch, da schreibe ich jetzt ein Abmahnschreiben. Aber auch die Behörden selber, also das Bundesländer, dort arbeiten Dutzende Datenschutzexperten, die sich zum Beruf gemacht haben, zum irgendwelche kleinen Unternehmer auch dann noch zu gängeln mit, oh, da ist irgendwie etwas nicht recht gemacht. Sobald man in die EU geht, die Regulierungsdichte und Aufmerksamkeit viel grösser.
Jetzt, wenn du den Begriff Abmahnung verwendet hast, das schwirrt jedem mal irgendwo einmal auf den Schreibtisch oder sieht sonst irgendwo. Was ist das genau? Könntest du das rasch erklären? Was ist eine Abmahnung und was hat die für Konsequenzen?
Der typische Fall von der Abmahnung ist, dass man jemanden anschreibt, also dass man Marketing macht, ohne dass man eine Rechtsgrundlage hat. Und in Deutschland kann man da einen Schadenersatz verlangen. Und dort gibt es Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, sagen, oh, ich bin angeschrieben worden bei jemandem. Alexa hat mir da jetzt ein Newsletter geschickt, obwohl ich den Newsletter nie abonniert habe. Jetzt kommt es Abmahnschreiben. Also dort hat man in Deutschland das Gesetz so gestaltet, dass man gegen Spam halt härter vorgeht, in dem, dass man direkt bestraft wird oder die, wo gestört wurde, ist, dass Spam dann auch direkt kann Geld verlangen. Das andere ist...
Was ist, wenn ich die 500 Euro, die dort drinnen verlangt wird, nicht zahle? Passiert dann etwas?
Wenn man nur in der Schweiz ist, hat man ein bisschen das Glück, dass es mühsam ist für die, um das in der Schweiz durchzusetzen.
Okay.
Aber grundsätzlich, das ist wie die Busse beim Autofahren.
Ah, okay.
Gespritzt wird, kommt es nicht bis in die Schweiz. Es ist ein Problem vom Enforcement, Busse. Aber grundsätzlich haben die Anspruch.
Also wer in Deutschland oder eben sonst in einem EU-Land will, geschäftlich tätig sein, seriöserweise, der sollte sich um das schon ein bisschen kümmern, mit anderen Worten.
Es ist immer ein Balanceakt. Also wir haben die Diskussion schon auch mit dem Sales- und Marketing-Team und das ist vielleicht auch etwas, wo unser Ansatz von der Beratung ein bisschen unterscheidet vom traditionellen Anwalt. Man muss auch das Risiko im Kontext setzen. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir leben davon, unser Sales- und Marketing lebt halt davon.
Ja.
Und die Abmahnschreiben ist halt Cost of Doing Business.
Okay. Und dann sagen die, ja, okay, dann ist das so. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir haben es euch erklärt. Aber macht das so, wenn das quasi eure Strategie ist, dann verfolgt die so. Das sind wir fein mit dem, oder?
Wir sehen unsere Rolle auch drin, zum Kunden die Basis geben für eine informierte Entscheidung. Laufe ich jetzt bei Rot über die Ampel oder fahre ich mit 100 durch die Fußgängerzone?
Ja, ja. Guter Vergleich, ja. Christian, wo möchtest du mit deiner Firma Lexer in 5 bis 10 Jahren stehen? Unter der Voraussetzung, dass bis dann ihr nicht auch so einen wichtigen Beitrag dazu geleistet habt, Rechtsanwalt ganz abzuschaffen. Aber ich glaube, das ist nicht sehr realistisch über diesen Zeitraum hinweg. Wo möchtet ihr da stehen?
Ja, etwas, was wir als grosse Marktlücke sehen, ist, Technologie ist ja ein weltweites Phänomen. Und wenn ich Software entwickle, dann ist das grundsätzlich etwas, das global zugänglich ist. Mhm. Natürlich kann ich Software für das Schweizer Regularien spezifisch programmieren. Aber grundsätzlich ist das Konzept vom Nationalstaat, wo wir haben da Grenzen um die Schweiz herum und da in der Schweiz gelten die Gesetze. Und nachher gehe ich mit dem Kumpi auf Deutschland über und dort gelten komplett andere Gesetze. Mit der globalen von Natur vom Internet nicht wirklich kompatibel. Mhm. Und heutzutage die Anwälte und die Regularien und die Politiker, die denken noch sehr stark in dem Nationalstaatendenken, aber die Technologie denkt eigentlich viel globaler. Mhm. Und einerseits, wenn wir mal erreichen, dass es Unternehmer viel einfacher ist, um ihre Technologie global auszurollen, dass man das Netzwerk kennt, das erlaubt, mit einem Single Point of Contact bei uns das Produkt global auszurollen. Wir haben inzwischen ja auch einen US-Desk und einen amerikanischen Anwalt.
Kann ich gerade sagen, da müsste der Minimum mit den USA eigener Form vertreten sein. Ja,
ja, und dort haben wir jetzt seit 4 Monaten den US-Desk eröffnet, wo wir können sagen, gut, wir decken jetzt Schweiz, EU und USA schon mal ab. Natürlich nicht in der ganzen Bandbreite, aber man kann das Wichtigste schon mal da machen. Das ist so ein bisschen die eine Vision. Die andere Vision geht ein bisschen das rein, was ich vorher angesprochen habe, das Problem vom Enforcement. Wenn ich als Schweizer Unternehmer einen Vertrag schließe mit einem amerikanischen Unternehmen oder einem chinesischen Unternehmen oder mit einem nigerianischen Unternehmen und nachher geht etwas schief, bis ich wirklich zum Recht kommen, das heisst, bis ich einen vollstreckbaren Entscheid habe und dann den auch noch vollstrecken vor Ort, das geht einerseits sehr lang, kostet sehr viel und in vielen Ländern kann ich ihn dann einfach nicht vollstrecken. Das heisst, auf globaler Ebene haben wir eigentlich gar kein funktionierendes Rechtssystem. Mhm. Und die Idee wäre, dass man dort, wir nennen es den Lexer Standard, hat, dass für die Unternehmer, wo sei es jetzt im nationalen Sachverhalt, aber vor allem die, die halt über Grenzen hinausgaffen, dass ein Standard gibt, einerseits von Verträgen, aber andererseits auch vom Konfliktlösungsmechanismus, die Schiedsgerichtsbarkeit, ein Konfliktlösungsmechanismus, wo sehr viel beschleunigt und vereinfacht, zum international nicht nur Business zu machen, sondern einen Streit gibt, um den auch zu lösen. Das ist so ein bisschen die längerfristige Vision zum Natur von der Technologie auch mit einem Rechtssystem zu untersetzen, wo das ermöglicht.
Jetzt hast du gesagt, US-Desk haben wir bereits seit 4 Monaten jetzt etabliert. Wann gehen wir auf China?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir würden eher zuerst auf Indien gehen.
Aha.
Das im IT-Bereich eines.
Ja, das stimmt. Ein wichtiges Land. Ja. Ein
wichtiges Land und auch vom künftigen Wachstumspotenzial sicher spannend. Und auch einfach von der. Es hat eine Grosskanzlei, ist Dentons, wo chinesische Ableger hatte. Also, beziehungsweise, das ist eine Grosskanzlei gewesen, die mit einer chinesischen Grosskanzlei verbunden wurde. Die haben sich wieder auseinandergesplittet, weil sie gesagt haben, sie können nicht mehr gewährleisten, dass der chinesische Staat nicht über die chinesische Anwaltskanzlei zu so vielen Informationen kommt, dass sie mit vereinbaren können mit der IT-Sicherheit. Also, man geht dort natürlich massive Risiken ein, wenn man auf China geht und man hat auch durch das, dass es natürlich eine Diktatur ist mit einem kompletten Überwachungsstaat, gab es sicher Risiken ein, wo man in Indien vermutlich nicht hat.
Ich habe jetzt nur kurz das erwähnt mit China wegen DeepSeek, oder? Das, was jetzt gerade in den letzten Tagen so grosse Wellen wirft, ja. Und sogar der US-Konzern zeigt, dass das China oder mit China auch bezüglich AI noch zu rechnen ist. Spannend, ja. Christian, vielen herzlichen Dank für die hochinteressanten Ausführungen und vor allem in die Sicht, die Perspektive da hier in ein Thema, wo ich glaube, also ich bin davon überzeugt, für viele Schweizer IT-, Tech- und Softwareunternehmerinnen und Unternehmer zunehmend relevant wird, vor allem, wie du hast es schön ausgestellt, vor allem, wenn man mal aus der Schweiz raus will. Oder wir sind sehr pragmatisch in der Schweiz. Vieles kann man mit Handshake machen, das funktioniert alles tiptop, tadellos. Aber wenn man in die EU geht oder spätestens dann auf USA, dann sieht die Welt definitiv anders aus. Ich wünsche euch viel Erfolg da auf eurer Reise, die du jetzt am Schluss da beschrieben hast. Und ich bin überzeugt, es braucht noch relativ lange Rechtsanwalt. Danke vielmals, Christian.
Danke dir.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl@kmu-mentor.ch.